Klimapolitik.
Klimaaktivismus.
Klimagerechtigkeit.
Klimainfo.
Hallo, ich bin Purpur.
Hallo, mein Name ist Olive.
Wir sind hier auf Radio LoRa. Das Klimainfo gibt es immer am ersten Samstag auf Radio LoRa. Wir sind eine News-Sendung zu Klimathemen jeweils vom vergangenen Monat. Wir machen hier zu zweit und mit vielen anderen Menschen aus der Klimabewegung die Sendung. Die Themen für heute sind passend zum 1. Mai, Klima und Gewerkschaften.
Dann haben wir ein längeres Interview zu einer Waldbesetzung. Rümi bleibt, die im April 2 Wochen lang hier in der Nähe von Zürich ein Waldstück besetzt hat.
Und als nächstes sprechen wir dann über Repressionen gegen Runaway Switzerland und auch die letzte Generation.
Und dann haben wir einen Beitrag über Tren Maya. Tren Maya ist ein Projekt in Mexiko, wo ein riesenlanger Zug gebaut werden soll. Zug denkt man als Klimamensch wahrscheinlich in der Regel, ah, cool, ist es leider nicht, so viel schon mal gesagt.
Und am Schluss haben wir noch ein Get Active mit End Fossil Occupy. Anlässlich des 1. Mai wollen wir die Rolle von Klima- und Arbeitskämpfen thematisieren. Lauro ist in der Basisgewerkschaft IWW organisiert. Er hat uns einen kleinen Beitrag zu Gewerkschaften zugeschickt.
Global Strike Now. Tomorrow that we knew it isn't.
Klimakampf und Klassenkampf gehören zusammen. Nur wenn die zur Ausbeutung der Natur führenden Grundbedingungen namhaft der Kapitalismus und die Globalisierung radikal bekämpft werden, besteht Hoffnung auf eine nachhaltige Koexistenz zwischen dem Menschen und der Natur. Trotzdem scheitern Gewerkschaften nach wie vor daran, aktive Schritte für den Klimaschutz umzusetzen, während KlimaschützerInnen daran scheitern, die Mitverantwortung der Gewerkschaften im Klimakampf realistisch einzuschätzen. Mein Name ist Lauro Krawall. Ich bin nun einen Großteil meines Arbeitslebens schon Mitglied bei Basisgewerkschaften, aktuell bei den Industrial Workers of the World, IWW. Als historische und weltweite ArbeiterInnenbewegung setzt sich die IWW seit ihrer Gründung vor nunmehr als 100 Jahren für die Rechte der Lohnabhängigen ein. Entscheidend hierbei ist die Selbstbestimmung. Im Sinne der direkten Aktion und des partizipatorischen Mitbestimmungsrechts entscheidet jede Arbeiterin in der IWW selbst über die Ausmaße und Mittel ihres Arbeitskampfs und wird von den Mitgliedern und Ressourcen ihrer lokalen Gewerkschaftsbranche dabei unterstützt. Mithilfe von selbstbestimmtem Organizing konnte und kann die IWW auch in der Schweiz aktiv an Arbeitskämpfen mitwirken. Der Kampf für ein gerechtes und nachhaltiges Leben verbindet Anliegen der Klimabewegung und der Gewerkschaften. Nicht umsonst ist Green Unionism, also grüne Gewerkschaftsarbeit, ein Begriff, der seit dem Aufblühen der militanten Klimabewegung in den letzten Jahren vermehrt wieder verwendet wird. Green Unionism ist ein Begriff, der sich auf die Verbindung von Umweltschutz und Gewerkschaften bezieht. Die Idee ist, dass Gewerkschaften eine wichtige Rolle dabei spielen können, Umweltprobleme anzugehen und eine gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen. Organisationen wie Blue Green Alliance in den USA und Kanada oder Trade Unions for Energy Democracy auf internationaler Ebene setzen sich aktiv für die Förderung von Green Unionism ein. Mit dem Environmental Unionism Caucus hat auch die IWW auf internationaler Ebene eine umweltorientierte Tendenz. All diese Organisationen arbeiten daran, Gewerkschaften und Umweltschutzgruppen zusammenzubringen, um gemeinsame Lösungen für Umweltprobleme zu finden und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen und Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen. Auch Schweizer Gewerkschaften haben sich in den letzten Jahren basierend auf dem Schwung der Klimabewegung mehr und mehr einer umweltorientierten Politik zugewandt. So hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund und allen voran die UNIA klare Statements veröffentlicht, welche ihren Einsatz für den Klimaschutz versinnbildlichen. Auch der Schweizer Gewerkschaftsbund der selbstbestimmten nicht-sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften Sündibasa hat kurz nach der Corona-Krise ein Positionspapier veröffentlicht, welches die zentrale Wichtigkeit umweltorientierten Denkens für die gewerkschaftliche Arbeit betont. Je nach Branche ist die Dringlichkeit umweltschützerischer Maßnahmen verschieden groß. So werden die steigenden Temperaturen für Lohnabhängige in der Baubranche immer mehr zu einem ernstzunehmenden Gesundheitsrisiko. Für naturbezogene Berufe wie Gartenbau oder Forstbetrieb hat der Klimawandel noch einen zusätzlichen Einfluss auf den Arbeitsalltag, da gewisse Vorgehensweisen mehr und mehr großen Veränderungen ausgesetzt sind. Je öfter Mensch unter freiem Himmel arbeitet und je tiefer der Lohn ist, desto größer sind die negativen Auswirkungen, die der Klimawandel auf den gesundheitlichen Zustand der ArbeiterInnen hat. Basierend auf diesen Fakten wurde, seit sich die Klimabewegung vermehrt links ausrichtet, die Parole »Klimakampf heißt Klassenkampf« laut. Diese Aussage ist jedoch irreführend. Umweltschutz und Arbeitskampf sehen sich zwar immer öfter mit ähnlichen Gegenspielern und Forderungen konfrontiert, die Mittel, Denkweisen und Strategien bleiben jedoch grundverschieden. Dies führt dazu, dass Gewerkschaften und Klimaschutzorganisationen oftmals Schwierigkeiten haben, konkrete Schlüsse aus dem Diskurs zu ziehen. Beispielhaft nehme Mensch hier die UNIA, deren definierte Klimaforderungen bisher bloße Lippenbekenntnisse geblieben sind und neben dem gewerkschaftlichen Daily Business eine Nebenrolle einnehmen, die wohl mehr als PR-Aussage zu verstehen ist. Zeitgleich orientieren sich KlimaschützerInnen oft an klassenkämpferischen Ideologien, sind jedoch selbst oft nicht in einer Gewerkschaft organisiert. Klimakampf und Klassenkampf sind zwei unterschiedliche, mal konfligierende, mal harmonierende Ansätze der politischen Aktion. Auf beiden Seiten gibt es Annäherungen an einen verbundenen Kampf, welcher sich durch den steigenden Druck beider Anliegen wohl oder übel bald manifestieren wird. Die Mobilisierung des Klimastreiks für den 1. Mai sowie die klimabezogenen Forderungen der Gewerkschaften zeigen, dass die ersten Ansätze hierfür bereits im Raum stehen. Die Strategien, die ein verbundener Kampf jedoch benötigt, werden vermutlich jedoch auch in den nächsten Jahren noch nicht gefunden. Fest steht, dass der Impuls für einen klimaorientierten Klassenkampf nur aus einer selbstbestimmten arbeitenden Klasse und nicht aus den staatlich anerkannten Gewerkschaften entstehen kann. Beispiel hierfür stehen die Workers for Future, einer selbstbestimmten ArbeiterInneninitiative, welche die Klimathematik in die Betriebe bringen will und auch im deutschsprachigen Raum vertreten ist. Der Dialog zwischen kämpfenden Lohnabhängigen und Umweltschützern muss sich aus dem spontanen Austausch ergeben. Zukunftsgerichtete Denkansätze wie die Forderung nach einer verkürzten Arbeitswoche können zu einem wichtigen Treiber dieser Zusammenarbeit werden, da hierbei Klima- wie auch klassenkämpferische Ansätze vertreten sind. Genau diese Ansätze müssen gefunden, ausgearbeitet und gefordert werden, um Klima- und Klassenkampf wirklich zu verbinden. Bis dahin werden aber weiterhin Interessenskonflikte die Umsetzung der gewerkschaftlichen Klimaziele erheblich erschweren.
Ils n'ont jamais été aussi nombreux à manifester à travers toute la France.
L'immense majorité des actifs français restent opposés à cette réforme.
Sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée.
Même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat.
Pas de retraité sur une planète brûlée.
Retraite, climat, même combat.
Am 8. April ist eine Waldbesetzung im Rümlanger Wald entstanden. Der Rümlanger Wald, das ist ein Ort sehr nahe von Zürich, eigentlich sogar direkt an der Stadtgrenze, neben Seebach, Rümlang und Gladbruck. Und diese Besetzung, entsprechend des Standorts, hat den süßen Namen Rümi erhalten. Rümi bleibt. Ein kleiner Spoiler-Alarm, diese Besetzung gibt es leider schon nicht mehr. Sie stand 2 Wochen und wurde dann geräumt. Ich hatte aber trotzdem die Möglichkeit, heute mit 2 Menschen darüber zu sprechen, die selber Zeit im Rümi verbracht haben. Ich spreche gleich mit Hänsel und Gretel darüber, wieso genau dieser Ort besetzt wurde, was sie aus dieser Aktion mitnehmen, und wir schauen gemeinsam in die Zukunft von Waldbesetzungen. Hallo zusammen, danke fürs Vorbeikommen. So eine Waldbesetzung wird ja in der Regel nicht einfach so zum Spaß errichtet, sondern weil meistens ein Stück Natur bedroht ist. Um welche Bedrohung geht es denn im Rümlanger Wald?
In Rümlang ist eine Schuttgrube, wo der Bauschutt größtenteils aus der Stadt Zürich landet. Und diese Schuttgrube soll erweitert werden. Dadurch würden 6000 Bäume gefällt werden. Und es ist halt ein sehr alter Wald und ein sehr biodiverser Wald. Und das ist grundsätzlich schützenswert. Allerdings kann ich eigentlich für mich selber sprechen, dass es nicht dieser spezifische Wald ist, welcher jetzt das Wichtigste ist, sondern auch allgemein, dass man das in den Diskurs bringt, den Zusammenhang von Bauen und Klima.
Ja, also die Baubranche ist nicht nur, was den Bauschutt direkt angeht, also den Abfall, der entsteht, einer der schlimmsten Sektoren unserer Wirtschaft, sondern auch, was den CO2-Ausstoß angeht, hat die Baubranche einen riesengroßen Anteil. Das ist aber leider in der öffentlichen Diskussion wird das oft vernachlässigt, gerade im Vergleich zu anderen Branchen. Und deshalb wäre das eigentlich super wichtig, dass darüber mehr geredet wird, weil auch dadurch oft nicht nachhaltig gewirtschaftet wird in der Baubranche und auch oft, weil die Gesetzeslage so ist, dass entweder die Gesetzeslage Leute dazu bringt, weniger nachhaltig zu agieren oder halt zulässt, dass nicht nachhaltig gewirtschaftet wird. Und das wäre etwas, das man unbedingt auf politischer Ebene ändern müsste.
Also eigentlich eine absolut absurde Geschichte, so ein Wald, ein biodiverser Wald, wie du gesagt hast, der eigentlich nur gerodet werden soll, damit da Abfall, also Bauschutt, deponiert wird.
Absolut.
Mega absurd. Ganz spannend fand ich eben, ihr habt jetzt schon angesprochen, der Zusammenhang zwischen Bauen und Klima allgemein. Auf euren Social-Media-Kanälen habe ich auch immer wieder das Thema Gentrifizierung gefunden. Auf einem Schild stand auch in der Waldbesetzung, Wälder und Häuser bleiben. Worin besteht denn dieser Zusammenhang?
Wenn wir davon reden, dass nicht nachhaltig gewirtschaftet wird in der Baubranche, dann bedeutet das meistens, dass Häuser werden für 20 Jahre geplant und dann wieder abgerissen. Und in den 20 Jahren muss einfach der meiste Profit generiert werden und das heißt die höchsten Mieten. Und effektiv heißt das, dass Häuser abgerissen werden, Häuser, in denen jahrelang Menschen gewohnt haben, neue Häuser gebaut werden, diese Häuser geplant werden für neue Menschen, für Leute mit mehr Geld, dass mehr Profit generiert werden kann und so die Menschen, die vorher an diesem Ort gelebt haben, vertrieben werden. Genau das ist das, was der Prozess, den wir Gentrifizierung nennen. Und das ist natürlich auch, also das ist genau so ein Punkt, wo sich sehr viele Themen treffen, eben das nachhaltige Bauen, aber halt auch die soziale Problematik, die damit zusammenhängt.
Und es ist eigentlich auch durch dieses profitorientierte Bauen ist natürlich auch es wünschenswert für die Baufirmen, dass dieser Schutz, welcher von den abgerissenen Häusern entsteht, möglichst billig entsorgt werden kann. Und da Rümlang halt gerade sehr nahe an der Stadt Zürich ist, ist das natürlich für die Baufirmen sehr praktisch. Und vielleicht was auch noch wichtig ist, um anzusprechen, diese Häuser, welche abgerissen werden, die sind noch bewohnbar. Da können Menschen wohnen und Sanierungen sind auch möglich, um es klimafreundlicher zu gestalten. Und es wäre eigentlich quasi alles sinnvoller, als es abzureißen und eine teure Wohnung hinzustellen.
Ja, um darauf noch kurz das bisschen auszuweiten. Wenn es darum geht, Sanierung zu realisieren, ist es oft auch so, dass einerseits, dass es profittechnisch mehr Sinn macht, Ersatzneubau, weniger nachhaltigen Ersatzneubau zu realisieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass oft unsere gesetzlichen Regulationen dazu führen, dass eine Renovation teurer wäre oder erst gar nicht möglich. Und deshalb müsste man auch dort in der Gesetzeslage, in den Bauvorschriften, diese anpassen, um das realisierbarer zu machen.
Ein sehr komplexes Thema also. Was waren denn konkret aber die Forderungen von dieser Besetzung, um da etwas zu ändern?
Also natürlich die Hoffnung, die Wunschvorstellung wäre, dass der Wald bleibt und gar kein Schutt mehr dahin kommt. Natürlich ist aber die Forderung viel breiter, dass nachhaltiger gewirtschaftet wird, dass keine Häuser abgerissen werden, wo dann Leute vertrieben werden, um weniger effizienten Wohnraum vor Ort zu bauen.
Waldbesetzungen sind ja schon länger ein Thema. Wir haben auch schon über andere Waldbesetzungen hier im Klimainfo berichtet, besonders in den umliegenden Ländern, aber auch hier in der Schweiz. Was sind die Überlegungen hinter dieser Aktionsform? Was macht sie so beliebt?
Also die Beliebtheit der Aktionsform ist eigentlich, es ist zwar aus dem aktuellen zeitlichen Kontext, ist eigentlich ein relativ neues Phänomen, gerade in der Deutschschweiz. Aber es gab auch schon in der Vergangenheit, so in den 70er Jahren, Besetzungen, zum Beispiel in Kaiseraugst. Und da wurde dann aktiv ein Atomkraftwerk verhindert. Also die Besetzung war eigentlich erfolgreich. Und die Aktionsform ist halt einerseits etwas, so ein bisschen etwas Neues, ist nicht einfach eine Klimastreik-Demo, sondern halt wirklich so Menschen wohnen halt da. Und das macht natürlich ein viel ein größeres Medienecho, einfach weil es etwas Neues ist, etwas Faszinierendes für viele Menschen. Und durch das haben wir halt auch relativ gute Plattformen bekommen, um unsere Inhalte zu formulieren. Und es ist auch, wenn wir zum Beispiel Lützerath anschauen, dann war es ja, das war nicht eine Waldbesetzung, sondern eine Dorfbesetzung. Aber auch diese war halt in zwei Teilen relativ erfolgreich, einfach weil es gab ein extrem großes Medienecho. das die Aufmerksamkeit extrem fest auf dieses Thema legte. Und es wurde auch, der ursprüngliche Plan war, glaube ich, 6 Dörfer abzureißen für Kohle. Und durch die Besetzung wurde es dann halt nur, in Anführungszeichen, ein Dorf. Und da sieht man eigentlich, dass so eine Besetzung durchaus kann etwas bringen, auch im realen Sinne, unabhängig von der Medienpräsenz.
Ja, und das Schöne finde ich auch eben, dass es angesprochen zu Demonstrationen und Aktionen sind ja meistens so sehr kurzfristig, einmal kurz, einen Moment, auf ein Thema aufmerksam machen. Das Schöne an dieser Aktionsform finde ich schon auch, dass es so ein längerfristiges Zusammenleben ermöglicht, ein Zusammenleben, das eben nicht an dieses kapitalistische System unbedingt genau angelegt ist, sondern so ein bisschen eine alternative Lebensweise. Und diese Waldbesetzung im Rümlanger Wald stand ja jetzt doch 2 Wochen. Wie kann Mensch sich das so vorstellen, dieser Alltag im Rümi?
Also du hast jetzt schon angesprochen, man lebt dann ja dort und es ist auch eine ganz eigene Community, eine Community weg vom kapitalistischen, vom patriarchalen Alltag. Und also das ist einfach, das ist wunderschön. Man lernt wunderbare Menschen kennen, super viele wunderbare Menschen, die alle gemeinsam da sind und für was Gemeinsames kämpfen und auch aufeinander aufpassen, dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Und das ist einfach, ja, das ist super.
Es ist eigentlich fast ein bisschen ein Stück gelebte Utopie.
Absolut, absolut.
So diese Hierarchielosigkeit ist in diesem kleinen Rahmen mega schön und es funktioniert auch relativ gut. Es ist einfach ein sehr spezielles, aber auch ein sehr schönes Erlebnis.
Ja, und es ist auch so, dass jetzt gerade in Rümlang war es so, dass man hat natürlich die Leute, die vor Ort waren, und dann kommen immer wieder auch Leute vorbei, die zu Besuch kommen. Also es sind immer wieder neue Leute da, neuen Leuten, denen man es erklärt, dann mal die Medien. Und auch die Leute, die effektiv vor Ort sind, die den Wald besetzen, sind auch immer wieder andere über die Besetzung hinweg. Und das ist auch, also das ist cool, ist einfach eine unglaubliche Dynamik drin.
Auf Social Media wurden ja auch immer wieder spezielle Programmpunkte angekündigt. Was waren da eure persönlichen Highlights?
Ich fand die Skillshares eigentlich immer relativ schön, das so das Weitergeben von Wissen. Und gerade wenn man sich an so eine Schule gewöhnt ist, ist halt trotzdem nochmal ein extrem anderer Kontrast, dass man lernt trotzdem Dinge, aber es ist nicht diese Hierarchie zwischen den Menschen, welche es beibringen und den Menschen, welche es lehren da. Und das fand ich eigentlich mega schön und ich habe auch viele Dinge gelernt.
Ja, voll. Also ich bin jedes Mal, wenn ich in einer Besetzung bin, bin ich erneut überrascht, in was für einer kurzen Zeit ich unglaublich viel lerne, obwohl ich ja eigentlich nicht dort bin, um zu studieren, sondern um Aktivismus zu machen. Obwohl das teilweise ein bisschen unbeliebt ist. Ich bin großer Fan von Plenars. Ich mag Plenars mega. Das heißt, also für alle, die das Wort nicht kennen, da sitzt man dann zusammen in der Runde und entscheidet im Konsensverfahren. Also bis sich alle einig sind, was passiert, entscheidet man, wie man weitergeht, was man macht. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber schlussendlich dann auch total schön, weil man eben, schlussendlich sind sich alle einig und dann macht man was zusammen.
Ja, es ist halt nicht dieses Starre von einer Sitzung, ja, wir stimmen ab, okay, Mehrheit entscheidet, das ist es jetzt, sondern es ist wie einfach, wie du jetzt auch schon gesagt hast, so ein gemeinsamer Lösungsweg, welchen man sucht. Und das ist klar, es hat gewisse Nachteile, gerade was die Effizienz angeht, wenn es halt muss schnell gehen, dann ist das teilweise ein bisschen unpraktisch. Allerdings würde ich trotzdem sagen, dass es lohnenswert ist.
Sicher.
Das war der erste Teil von unserem Interview mit AktivistInnen von Rümi bleibt. Weil es doch ein sehr langes Interview ist, haben wir gedacht, wir machen eine kurze Pause mit einem Song. Dieser Song hat eine Person aus der SAD-Bewegung, also Zone à défendre, das sind in der Regel Wald- und Wiesenbesetzungen. Also eine Person, die auch in dieser Bewegung aktiv ist, hat den Song selber geschrieben und uns jetzt netterweise für diese Sendung zur Verfügung gestellt. Das Lied heißt «Der Samen keimt». Viel Spaß!
Meinungen gegen Träume, müssen Platten oder Bäume, denn gegen rettende Fakten, Musik nur mit falschen Takten, heimlich angeschlichen im Mondschein, bauen wir beim Häuser sachte und fein, wir nisten uns ein mit Zecken, wir werden Blaulichter wecken, wir werden randalieren, bis sie akzeptieren, dass wir eine neue Welt kriegen.
Revolution gedeihen.
Das war der wunderschöne Song Der Samen keimt. Und wir machen hier weiter mit dem Klimainfo auf Radio LoRa und wir hören gleich den zweiten Teil des Interviews mit AktivistInnen vom Rümlanger Wald, der Waldbesetzung, die da 2 Wochen lang war. Wie würdet ihr rückblickend so die Reaktionen von außen zu dieser Aktion einschätzen? Wurde das Thema durch diese Aktion genügend Aufmerksamkeit gegeben?
Ja, also wir hatten halt relativ hohe Medienaufmerksamkeit, einfach auch, weil es so ein dieser Wow-Effekt, das ist etwas Neues, gerade in der Deutschschweiz. Es ist wie so, ja, wir haben jetzt einen Mini-Lützerath in der Nähe von der Stadt Zürich. Allerdings war das halt auch ein bisschen ein Nachteil, weil es gerade in den Medien weniger um unsere Inhalte ging, weniger um die Verbindung zwischen Bauen und Klima, sondern größtenteils um die Aktionsform, was irgendwo durch mega verständlich ist, weil, wie gesagt, es ist halt so etwas Neues, aber halt auch ein wenig schade.
Das Waldstück ist sehr nahe an Bauernhöfen und Wohngebiet. Wie haben die Anwohnenden so auf die Aktion reagiert?
Oh, wunderbar. Also das hat mich auch super glücklich gemacht. Es kam sehr viel Besuch vorbei von Leuten aus der Gegend. Und es war überwiegend positiv bis zu sehr positiv und unterstützend. Und wenn ich unterstützend sage, dann meine ich nicht nur, hey, ich finde das super, was ihr macht, sondern so, also effektiv materielle Unterstützung, Essen vorbeigebracht, Material vorbeigebracht. Vielleicht mal eine Dusche zum Duschen angeboten. Also wirklich super, super schön. Ja.
Mega cool. Aber es war ja dann doch eine unbewilligte Aktion. Deshalb wollte ich noch fragen, wie fest hattet ihr denn eigentlich mit der Polizei zu tun?
Also bei dieser Besetzung war es jetzt so, dass probiert wurde, von Anfang an auf die Behörden zuzugehen, weil man hatte Angst, dass die Behörden super aggressiv vorgehen. Und das ist immer eine Situation, die sehr unangenehm ist, weil also das ist gefährlich, es geht oft unglaublich repressiv und deshalb wurde versucht, das zu vermeiden durch aktive Kontaktaufnahme. Leider war es trotzdem so, dass schon ganz am Anfang der Besetzung kam die Polizei vorbei, hat eine Personenkontrolle von allen Menschen vor Ort durchgeführt, aber man muss natürlich sagen, vielleicht, wenn man nicht in Kontakt getreten wäre, wenn dieser Kontakt nicht offen gewesen wäre, wären sie vielleicht nicht für Personenkontrollen gekommen, sondern einfach um Menschen rauszuknüppeln und mitzunehmen. Deshalb denke ich, war das schon sicher der richtige Weg. Der Kontakt mit den Behörden ist dann über die 2 Wochen über die Gemeinde gelaufen und mit der Gemeinde wurde versucht, einen Deal auszuhandeln, weil die Gemeinde die Besetzung nicht dulden konnte, weil sie ja illegal ist und deshalb wurde so versucht, ein legalen Mittelweg zu finden, wo sich irgendwie beide sehen könnten. Da wurden Vorschläge von Seiten der Aktivisten gemacht. Die konnte die Gemeinde aber konnte oder wollte nicht drauf eingehen. Auch die Gemeinde hat Angebote gemacht. Unter anderem hätte sie angeboten, dass die Aktivisten ein Zelt auf einem Parkplatz hätten aufstellen können. Weil die Aktivisten aber ein Dorf in einem Wald hatten, war das so ein Deal, der nicht so auf Zuspruch gestoßen ist und deshalb ist er auch nicht zustande gekommen. Und die Verhandlungen waren aber bis zum Ende, sind gelaufen bis zum Ende der Besetzung. Und zwar war es sogar so, dass am Mittwoch der 2. Woche gab es ein Gespräch mit den Behörden und es wurde ein weiterer Gesprächstermin am Freitag derselben Woche vereinbart. Und dann war die Hoffnung, dass man sich dann dort einigen kann. Jedoch war es dann so, dass am Donnerstagmorgen um 5, 6 Uhr in der Früh ein Großaufgebot der Polizei mit Kind und Kegel vor der Besetzung stand.
Du hast jetzt erwähnt, dass der Behördenkontakt eigentlich etwas Positives war und da würde ich grundsätzlich nicht widersprechen. Es hat sehr viele positive Aspekte gehabt, dass wir im aktiven Kontakt standen. Aber so dann diese letzten paar Tage waren schon ein Dolchstoß in den Rücken. Und also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie uns halbwegs wohlgesinnt sind, weil es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass die Gemeinde selber hat auch keine Lust auf diese Deponie. Also sie wird eigentlich mehr oder weniger vom Kanton dazu gezwungen. Ja. Also sie kann wie nicht wahnsinnig viel dagegen machen.
Ja, ich meine, also dass die Behörden nicht unbedingt ankündigen, wann sie vorbeikommen für die Räumung, ist ja schon ein bisschen klar. Aber dass sie dann doch so dreist lügen und praktisch einen Termin für Freitag ausmachen, ja, wenn sie Donnerstag räumen, ist dann schon sehr, sehr frech, sag ich mal.
Ja.
Ja, eben die Räumung, ihr habt es angesprochen. Vor 2 Wochen kam es dann leider schon zur Räumung. Wieso so ein schnelles Ende?
Also ein schnelles Ende. Ich würde sagen, dass die 2 Wochen sind eigentlich trotzdem länger gewesen, als viele der Menschen in der Besetzung ursprünglich gedacht haben. Die Räumung war an sich halt relativ schlecht gemacht von Seite der Polizei. Es wurde zum Beispiel die Presse wurde nicht auf das Gebiet gelassen. Es war eigentlich eine relativ starke Einschränkung der Pressefreiheit. Unsere Sanität wurde weggeschickt und auch unsere Polizeikontakte, was halt beides die Sicherheit von den AktivistInnen extrem fest eingeschränkt hat.
Ja, also ja, voll, das Polizeiaufgebot war ja super unverhältnismäßig. Auch mehrere Spezialteams. Ich denke, das hat in dem Fall vor allem damit zu tun, also mit 2 Faktoren. Einerseits, wir haben vorher über die Effektivität von der Aktionsform geredet. Und es ist halt so, Besetzungen sind unglaublich effektiv. Und deshalb ist die Polizei da auch bereit, sehr viel Ressourcen zu investieren, um Besetzungen zu verhindern, um Besetzungen zu beenden. Und andererseits ist es natürlich so, wurde auch schon gesagt, dass Waldbesetzungen eigentlich ein Novum sind in der Deutschschweiz. Und deshalb die Polizei natürlich überhaupt keine Ahnung hat, wie sie damit umgehen soll. Und deshalb lieber einfach mal ein bisschen zu viele Leute mitnimmt, einfach mal alles, was sie hat, draufwirft und irgendwas bleibt dann kleben. Insofern war es natürlich auch nochmal fast ein bisschen erschreckender, dass Sunnis und Polkos weggewiesen wurden, weil eigentlich, gerade wenn die Polizei keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert, wäre es super wichtig, dass Menschen vor Ort sind, die zum Beispiel erklären können, was für ein Seil man jetzt nicht durchschneiden darf, dass niemand vom Baum fällt.
Ich habe schon am 1. Mai ein Transparent entdeckt, wo es hieß, Rümi bleibt, wir kommen wieder. Wie geht's jetzt also weiter?
Also die Aktionsform ist ja praktisch in den Kinderschuhen jetzt. Jetzt geht's erst richtig los. Und es ist natürlich auch nicht jetzt einfach, es ist nicht so, dass jetzt eine Pause ist. Es gibt ja jetzt gerade in der Deutschschweiz nicht, aber in Deutschland, in Frankreich, es gibt überall Besetzungen, teilweise im Wald, teilweise nicht im Wald. Und also die Aktionsform lebt und denke, eben jetzt ist das einmal hier passiert und das kann es jetzt auch wiedergeben. Wo, weiß ich nicht, aber das wird sich sicher noch herausstellen.
Also es wird nicht die letzte Waldbesetzung sein, welche wir alle miterleben können.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie könnte denn theoretisch ein Mensch auf dem Laufenden bleiben, um zum Beispiel einen allfälligen Start einer neuen Waldbesetzung mitzukriegen?
Also sicher auf Social Media, da heißen wir Wald statt Schutt zusammengeschrieben. Also auf Instagram, auf Twitter und auf einigen anderen Plattformen und allenfalls auch auf unserer Website, das ist waldstadtschutz.noblogs.org, und darauf findet man auch eigentlich alle Links zu den Social Media Plattformen und zu den Telegram-Kanälen, wo auch noch Infos kommen werden.
Es war super spannend, mit euch zu reden. Ich nehme an, es gibt einige Menschen, die sehr cool finden, was ihr macht. Inwiefern könnt ihr denn im Moment am ehesten Unterstützung brauchen?
Wir können sicher Spenden im Moment nicht schlecht gebrauchen, auch einfach weil wir noch nicht genau wissen, welche Repressionskosten auf die Aktivisten zukommen werden, und auch einfach so die Solidarität zeigen, zum Beispiel in den sozialen Medien, hilft, also ist sicher auch mega schön zu schauen für sehr viele Menschen, und Augen offen halten für das nächste Mal.
Danke vielmal, dass ihr hier wart. Das war das Interview mit Hänsel und Gretel von Rümi bleibt. Direkt nach dem Interview, ich fand es super schön, dass wir im Interview vor allem auch über Dinge geredet haben, wie den Alltag in dieser Waldbesetzung und wie man da so zusammenlebt. Aber es hat mich dann doch nochmal Wunder genommen, so die ganz harten Fakten. Und ich habe ein bisschen recherchiert direkt nach dem Interview und bin auf einen SRF-Artikel gestoßen und wollte jetzt doch hier noch ein paar Zahlen nennen. Und zwar wird bei der Klimakrise sehr oft vernachlässigt, was die Bauindustrie damit zu tun hat. In diesem Artikel steht hier, über 80% des Schweizer Abfalls entsteht durch Häuserabriss. Also bei Abfall denkt man ja in der Regel an das, was wir so wegwerfen, zum Beispiel unsere Verpackungen oder unser Essen. Aber dass 80% von dem Müll eigentlich Bauschutt ist, finde ich doch sehr krass. Und hier steht sogar, das sind umgerechnet 500 Kilogramm Bauabfall pro Sekunde in der Schweiz. Ihr habt es schon gehört, man kann die Menschen von Rümi bleibt sehr gerne unterstützen. Ich habe auch noch gesehen, dass sie eine Petition haben, wo es genau um all das geht, um den Bauschutt, um die Gentrifizierung. Die Petition findet ihr auch auf ihrer Webseite.
Wenn wir momentan über Klimaaktivismus reden, drehen gewisse Medien komplett durch. Dies sehen wir ganz besonders in Deutschland. Dabei geht es nicht um die zahlreichen Waldbesetzungen im Land oder Schülerinnen, welche Proteste fürs Klima machen. Es wird stattdessen vor allem von, Zitat, Klimaklebern gesprochen. Diese kleben sich in regelmäßigen Abständen an die Straße und blockieren so Menschen. Wir wollen uns heute mit der medialen Hetze und der staatlichen Repression befassen, welche diese Aktivisten erfahren. So als Kontext, das Ganze ist eigentlich ein Teil eines internationalen Netzwerks, das sogenannte A22-Netzwerk. Dort drin befinden sich zahlreiche Bewegungen und halt in verschiedenen Ländern je eine, ähnlich wie halt Fridays for Future international da ist. Zum Beispiel gibt es in Großbritannien Just Stop Oil, Italien Ultima Generazione, Deutschland Letzte Generation oder auch in der Schweiz Runaway Switzerland. Die Ziele sind dann auch von Land zu Land unterschiedlich. In Großbritannien geht es darum, dass es keinen Ausbau von fossiler Infrastruktur geht. In der Schweiz geht es darum, dass der Bund eine Renovationsoffensive macht und sozusagen alte Gebäude schaut, dass die alle energetisch saniert werden, dass es weniger halt CO2 gibt und halt erneuerbare Heizmethoden überall vorhanden sind. In der Schweiz wurde vor kurzem von Runaway Switzerland zu Beginn des Osterwochenendes die Einfahrt in den Gotthardtunnel blockiert. Moritz von Runaway Switzerland war da, hat sich auch angeklebt und hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wo er die Zustände dort schildert.
Hallo zusammen, ich bin Moritz von Runaway Switzerland und ich saß am Karfreitag mit 6 meiner Mitstreiterinnen vor dem Gotthard. Dabei haben sich 5 von uns festgeklebt, sodass sie von der Polizei mit Speiseöl von der Fahrbahn entfernt werden mussten. Dabei war die Urner Polizei sehr speditiv, sie hatten sogar eine eigene Checkliste dafür dabei. In unseren Aktionen sind die ersten Minuten nach dem Hinsetzen jeweils mit Abstand die stressigsten. Auf diesen Teil kann ein Niemensch vorbereiten. Die Reaktionen der Autofahrer können sehr unterschiedlich ausfallen. Ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir kleben uns erst an, wenn wir das Geräusch der Polizeisirene hören oder ein Polizeiauto in der Ferne entdecken können. Das heißt, wir sind während den Interaktionen mit den Autofahrern nicht angeklebt, sprich die Möglichkeit, dass uns Passanten wegreißen, ist eigentlich gleich null. Bei der erwähnten Aktion am Gotthard kam die Polizei dann nach ca. 10 Minuten, welches eine vergleichsweise lange Zeit darstellt. Da wir jeweils mit dem Rücken zu den Autofahrern sitzen und sich die Peacekeeper um die Deeskalation kümmern, bekommt Mensch als Sitzkleber weniger mit als Menschen, die sich beispielsweise das Insta-Live anschauen. Trotzdem ist der Geräuschpegel gewaltig. Während den ersten Minuten hat ein Auto hinter mir konstant gehupt und hat ein paar Mal den Motor aufheulen lassen, was schon beängstigend war. Des Weiteren wurden, wie ihr vielleicht bereits auf Bildern gesehen habt, unsere Banner durch die Tritte von wütenden Autofahrern in Mitleidenschaft gezogen. Wir hatten aber insofern Glück, dass gegen uns selber keine derartige physische Gewalt angewendet wurde. Trotzdem haben mehrere Autofahrer versucht, einzelne von uns an den Rand bzw. aus dem Weg zu ziehen, sodass sie durchfahren können. Einem Auto ist dies auch gelungen. Insgesamt konnten wir allfällige Lücken aber schnell schließen. Natürlich bringen die Autofahrer auch verbal ihren Unmut zum Ausdruck. Meist gehört es sicher der Ausdruck »Geht mal arbeiten«, der besonders an einem Feiertag etwas deplatziert wirkt. Nach dem Eintreffen der Polizei beginnt der Teil, auf den wir uns durch das Briefing vor der Aktion gut vorbereitet haben. Im Fall des Gotthards hat sich die Polizei sehr korrekt verhalten, hat uns beim Loslösen keine Schmerzen zugefügt und auch beim Wegtragen keine Schmerzgriffe angewendet, wie dies vermehrt in Deutschland zum Einsatz kommt. In anderen Aktionen von uns ist die Polizei aber auch schon rabiater vorgegangen. Beispielsweise bei der Aktion in Bern im Oktober hat die Polizei die Teilnehmerin direkt von der Straße gezogen, ohne sie zu tragen. Dabei waren die Teilnehmerinnen der Aktion am Ütokai in Zürich im Oktober über 30 Stunden in Haft, was komplett unangebracht ist für unsere Aktionsform. Das Ziel dieses Stunts der Staatsanwaltschaft war wohl ein Chilling-Effekt, den wir aber gekonnt ignoriert haben und 5 Tage später zurück auf den Straßen Zürichs waren. International nimmt die Repression gegenüber anderen Mitgliederorganisationen unseres Netzwerks zu. In England werden sogar ganz gewöhnliche, unbewilligte Demonstrationen inzwischen durch direkte Verhaftungen aufgelöst. In Deutschland häufen sich Fälle von Machtmissbrauch seitens der Polizei. In der Schweiz sind wir noch nicht an diesem Punkt angelangt, werden ihn aber womöglich irgendwann erreichen, wenn wir erfolgreich wachsen und den Druck auf die Regierung stetig erhöhen. Zudem wissen wir, auf was wir uns einlassen und sind bereit, die Konsequenzen zu tragen.
Wie ihr gehört habt, die Repressionen in der Schweiz sind noch sehr gering, in anderen Ländern viel höher. Auch ist in anderen Ländern sicher schon sehr krass auch die Gewalt, die von Menschen kommt, welche blockiert werden und wie ihr sicher auch schon gehört habt, halt die Polizei. Jedoch kann man sicher auch sagen, gibt es bei den Aktionen auch Menschen, die dabei sympathisieren. Wenn wir nun die Repression von Seiten der Behörden anschauen, kann man sagen, ist die Reichweite, mit der Menschen aktivistisch bestraft werden, sehr breit. Da gibt es von normaler einfach Nötigung da bis zu Haftstrafen. In Bayern gab es einen Fall, wo wirklich auch Menschen in Präventivhaft saßen. In München gab es ein sogenanntes Sekundenklebertrageverbot. Also es wurden auch Menschen festgenommen, weil sie einfach nur Sekundenkleber mit sich rumtragen. Aber ja, also es wird wirklich auch auf sehr dünner Beweislage will man halt auch wirklich Repressionen verursachen. In Italien ist auch ein gutes Beispiel, gibt jetzt auch verschärfte Gesetze von der faschistischen Regierung gegen diese Straßenblockaden. Wenn man den gesellschaftlichen Diskurs anschaut, die rechten Kreise hassen diese Aktion, rechte Politikerinnen wollen sich dann auch populär machen, wenn sie jetzt dass sie dann stärkere Strafen veranlassen und dann so die starke Hand des Staates ausspielen können. Wenn wir dann weitergehen zum medialen Diskurs, kann man auch sagen, gibt es dort auch viel Hass. In den bürgerlichen Medien wird wirklich auch ein Stück weit den Hass zelebriert. Ein gutes Beispiel ist da die Bild-Zeitung in Deutschland, welche da wirklich vorne dabei ist, wenn es dann darum geht, halt auch wirklich eine Kampagne gegen diese Aktionen zu fahren. Also es gibt auch Linke, die dann halt auch sich auch ganz klar dagegen aussprechen und sagen, okay, das geht nicht, dass Menschen blockiert werden, wenn sie zur Arbeit fahren. Das Narrativ, welches in der Regel verwendet wird, wenn man von diesen Straßenblockaden spricht. Vielmal spricht man dann vom Handwerker, welcher jetzt blockiert wird, um an die Arbeit zu gehen, oder halt die Ambulanz, welche nicht durchkommt. Wobei hier halt auch viel mit Fake News gearbeitet wird. Gutes Beispiel sind vor allem die Ambulanzen. Bei den Blockaden wird eigentlich immer geschaut, dass Ambulanzen durchkommen können. Also es gibt immer eine Gasse für die Rettungskräfte. In Berlin gab es zum Beispiel auch Anschuldigungen, dass eine Frau gestorben ist, nur weil die Ambulanz nicht an den Unfallort kommen konnte und es halt die Blockade gab. Aber am Schluss hat sich dann zum Beispiel auch wieder herausgestellt, dass die Blockade nicht schuld war, dass die Ambulanz nicht rechtzeitig war. Aber trotzdem wurde dann, bevor das überhaupt klar war, wurde in den Medien gehetzt. Straßenblockaden haben jetzt Blut an den Händen. Wenn man diese Situation dann anschaut, sieht man dann halt, wie es dann halt auch Videos gibt, wie dann auch Menschen von den Straßen geschleift werden. Das sind dann vielmal halt auch in den Videos so männlich gelesene Personen, welche dann sagen, okay, sie müssen jetzt zur Arbeit und dann halt Körperverletzung begehen, einfach damit sie pünktlich bei der Arbeit sind. Und ja, es gab auch schon Einzelfälle, wo auch Menschen angefahren werden. Also die Stimmung heizt sich auch immer etwas an, je länger diese Blockaden andauern, je regelmäßiger diese Blockaden sind.
Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Lora braucht. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt, ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Groß, keine Knete, kein Sasser, keine einzige
Lora.ch.
So klingt es bei der Karawane El Sur Resiste. Auf Deutsch heißt das so viel wie der Süden ist widerständig oder der Süden wehrt sich. 10 Tage sind indigene Aktivistinnen unterwegs und besuchen insgesamt 10 Städte und Gemeinden. Es sind auch Aktivistinnen aus Deutschland dabei. Sie berichten auf dem Instagram-Kanal von Lützerath lebt und Ende Gelände von ihrer Reise. Grund für die Reise ist der sogenannte Tren Maya, eine Zugstrecke, die durch den Südosten Mexikos gebaut werden soll. Und wer sich jetzt denkt, nun ja, Züge sind doch eigentlich was Gutes, der liegt hier leider falsch. 1500 Kilometer soll die Zugstrecke umfassen, es sollen aber nicht nur Schienen verlegt werden, sondern damit einhergehend riesige Industriegebiete entstehen. Außerdem soll das Autobahnnetz ausgebaut werden, und das Projekt wird ungefähr 150 Milliarden Pesos, das sind ca. 6 Milliarden Franken, kosten und steht unter der Führung der mexikanischen Armee. Angeblich alles für die lokale Wirtschaft. Die Realität sieht aber anders aus. Mehr dazu von einem Aktivisti vor Ort.
In der Kleinstadt Candelaria wird eine gigantische Brücke für den Tren Maya mitten durch die Stadt gebaut. 550 Häuser sind bis jetzt abgerissen und viele Geschäfte werden geschlossen. Der Fluss Rio Candelaria gilt als einer der letzten sauberen Flüsse in Mexiko und wird für die Baustelle zugeschüttet und verseucht. Außerdem liegt entlang der Baustelle mega viel Staub in der Luft und natürlich wird nichts dagegen unternommen. Hier zeigt sich, dass die Planung des Tren Maya null Rücksicht auf die Locals nimmt und dazu führt, dass das Bild einer kleinen Stadt mit 10.000 EinwohnerInnen durch Lärm und eine riesige Brücke dominiert wird.
Ese tren es militar!
Wir haben bereits gehört, dass der Tren Maya Flüsse verpestet und damit die Wasserversorgung der Bevölkerung gefährdet. Es gibt aber auch noch weitere Probleme im Zusammenhang mit der Wasserversorgung.
Wir sind heute mit der Karawane in der Stadt Valladolid angekommen, durch die auch der sogenannte Tren Maya gebaut wird. Ein konkretes Problem dabei, hier in der Umgebung, ist die Zerstörung der Zenoten. Zenoten sind ein unterirdisches Süßwassersystem, das im Untergrund ist. Dabei sind 90% der Zenoten auch miteinander verbunden. Die Zenoten werden in zweierlei Hinsicht zerstört. Einerseits durch den Bau des Zuges, in dem die Zenoten mit Beton zugeschüttet werden und eben auch die Wälder abgeholzt werden, die dazu führen, dass der Boden poröser wird. Und durch die Vibration des Zuges kann es auch sein, dass weitere Zenoten in der Umgebung einstürzen. Total absurd ist, dass damit auch nicht mal die Sicherheit des Zuges komplett gewährleistet ist. Andererseits führt der durch den Tren Maya zunehmende Tourismus zur Zerstörung, indem die Zenoten kontaminiert werden durch den Besuch. Gleichzeitig dürfen Einheimische teilweise die Zenoten nicht besuchen, obwohl es kulturell und spirituell wichtige Orte für die Menschen sind. Die Süßwasservorkommen sind hier eh schon knapp, durch den Klimawandel noch knapper. Und es ist noch problematischer, wenn die zentrale Süßwasserversorgung, die durch die Zenoten gewährleistet wird, weiter zerstört werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der Zug der Zerstörung nicht weitergebaut wird und diese Zenoten erhalten werden können.
In Mexiko und den umliegenden Ländern ist die Klimakrise jetzt schon stark spürbar. Zum Beispiel das Dorf El Bosque an einer Flussmündung am Golf von Mexiko versinkt immer mehr im Meer. Die örtliche Schule, das Krankenhaus und viele Wohnhäuser sind schon untergegangen. Es ist deshalb enorm wichtig, dass die Natur vor Ort geschützt wird und nicht noch weiter durch Tourismus und Industrie zerstört wird. Finanziert wird der Tren Maya unter anderem von der Deutschen Bahn. Damit ist sie mitschuldig an der Zerstörung und profitiert aktiv von der Ausbeutung der Menschen und ihrer Lebensgrundlagen in Mexiko. Doch wie genau ist die Deutsche Bahn überhaupt beteiligt?
Wir haben ja jetzt schon ganz viel über den Tren Maya berichtet und was damit alles scheiße läuft und gesagt, dass die Deutsche Bahn da drin steckt. Aber was genau macht die Deutsche Bahn hier eigentlich?
Die Deutsche Bahn ist zusammen mit anderen europäischen Unternehmen, wie zum Beispiel dem spanischen Zugbetreiber Renfe, sogenannter Schattenbetreiber.
Was das genau bedeutet, ist unklar. Die mexikanische Regierung benutzt das gute Image der Deutschen Bahn, um den Menschen hier das Projekt als fortschrittlich zu verkaufen. Das mit dem Schatten nimmt die Deutsche Bahn dabei ziemlich ernst. Als Unternehmen in öffentlicher Hand
wäre es ja eigentlich zur Transparenz verpflichtet, aber zu dem Projekt sind keine Informationen öffentlich zugänglich. Erst auf eine Anfrage der Linken wurde öffentlich, dass die Deutsche Bahn zu eisenbahnbetrieblichen Entscheidungen berät. Seriously? Die Deutsche Bahn? Von wegen. Nachhaltiges Engagement im Ausland. Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen, Militarisierung. Von all dem profitiert die Deutsche Bahn in Mexiko und bestreitet es. Tatsächlich ist der sogenannte Tren Maya nur eins von vielen neokolonialen Projekten, an denen die Deutsche Bahn beteiligt ist. Genau die gleichen internationalen Konzerne planen gerade ein Megaprojekt in Brasilien, für das schon heute Indigene vertrieben werden. Deutsche Bahn, kümmert euch um anständigen ÖPNV in Deutschland und hört auf mit der neokolonialen Scheiße im globalen Süden. Das wird die Deutsche Bahn nicht ohne unseren Druck machen. Also helft mit, die Machenschaften der Deutschen Bahn aus dem Schatten zu holen. Das ist unsere Verantwortung und eine Frage der internationalen Solidarität mit den Menschen, die hier unglaublichen Widerstand leisten.
Die Bauarbeiten haben zwar schon begonnen, doch der Widerstand geht weiter. Solange die neokoloniale Zerstörung andauert, gibt es auch Menschen, die dagegen kämpfen. Unter deinebahn.com, alles kleingeschrieben und zusammen, findet ihr mehr Infos über die Machenschaften der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit Tren Maya.
Get active.
Wir sind End Fossil Uni Basel, Teil der internationalen Kampagne End Fossil Occupy. Für uns ist klar, so kann es nicht weitergehen. Deshalb besetzen wir gemeinsam am 8. Mai die Universität Basel. Wir fordern ein Ende des fossilen Zeitalters. Der Bau neuer fossilen Infrastruktur wie dem Flüssiggasterminal in Schweizer Halle muss gestoppt werden. Wir fordern, dass die Uni ihre Finanzierung offenlegt und reinen Tisch über ihre Verstrickungen mit Großkonzernen und Banken schafft. Denn die Uni muss ihrer Verantwortung als Ort der Wissenschaft gerecht werden und sich aktiv für einen klimagerechten fossilen Ausstieg einsetzen. Dies ist keine Neuigkeit an der Universität Basel. Schon 2009 besetzten Studierende die Uni und kritisierten den Einfluss von Großkonzernen und Banken. 2019 weigerte sich die Uni, den Klimanotstand auszurufen, obwohl das die offizielle Vertretung der Studierenden, die SCUBA, forderte. Das feministische Kollektiv Dulifera versucht schon seit Monaten darauf aufmerksam zu machen, dass die Uni ein Problem mit sexualisierter Gewalt hat. Die Gewerkschaft der Uni-Angestellten, der Mittelbau, kritisiert seit Jahren, dass die Uni Basel intransparent und über die Köpfe der betroffenen Personen hinweg Entscheidungen trifft. Das kann so nicht weitergehen. Wir besetzen die Universität Basel und schaffen gemeinsam einen Raum, um über Alternativen nachzudenken. Denn wir halten es nicht aus, in der Uni zu sitzen, während unsere Lebensgrundlagen zerstört werden und Teile der Welt wortwörtlich in Flammen stehen. Es braucht einen tieflegenden, systemischen Wandel, und den braucht es jetzt. Dafür sind wir hier.
Wir sind Studierende der Uni Basel und Teil der internationalen Kampagne End Fossil Occupy, welche Unis und Schulen besetzt, um Klimagerechtigkeit und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu erwirken. So wie die Folgen der Klimakrise sich immer weiter verstärken, will End Fossil den Druck erhöhen. Nicht nur die Uni Basel, auch Dutzende andere Schulen, Unis und Bildungsorte werden weltweit im Mai von den Fossil besetzt. Die Besetzung der Uni Basel ist Teil einer globalen Besetzungswelle. Dazu gehören Besetzungen an Bildungsorten in Spanien, Uganda, Portugal, Österreich sowie an vielen weiteren Orten. In der Schweiz wurden schon 2 Gymnasien in Zürich und Basel besetzt. Dabei bleibt es aber nicht. Unsere Besetzung ist der Auftakt einer Welle von Schweizer Uni- und Schulbesetzungen im Mai. Verschiedene Entfossil-Gruppen planen zum Beispiel in Zürich und Bern Aktionen und Besetzungen. Wenn auch du im Vorfeld noch aktiv werden willst, schreib uns doch einfach über Instagram @entfossilbasel oder eine Mail über die Adresse entfossil.unibas@protonmail.com. Oder wir haben auch eine Webseite entfossil.ch. Da findest du auch den Link zu unserem Telegram-Kanal. Und es ist noch wichtig zu betonen, es sind alle willkommen, sich an der Besetzung zu beteiligen, nicht nur studierende Menschen.
Und mit der Get Active-Rubrik sind wir auch schon am Ende von unserer Sendung wieder angelangt. Wie jedes Mal der Hinweis, dass man unsere Sendung zum einen live hören kann auf Radio LoRa 97,5 MHz, immer am ersten Samstag im Monat um 18 Uhr. Und ihr könnt unsere Sendungen aber auch jederzeit hören und nachhören auf Soundcloud und Spotify. Wir heißen da Klimainfo. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback oder wenn ihr Lust habt, selber Radio zu machen, meldet euch gern bei klimainfo@lora.ch. Und dann noch ganz kurz der Hinweis, LoRa sammelt im Moment Geld für einen Studiobus, damit wir besser live von der Straße Bericht erstatten können. studiobus.lora.ch ist, glaube ich, der Link. Wenn ihr was spenden könnt, sind wir sehr, sehr dankbar. Und damit verabschieden wir uns. Bis nächsten Monat. Tschüss.
Tschüss.
À des mille, un million de questions qui tournent en rond comme un film. Je regarde les émotions passées ou les gens au paradis. Demande-moi plus, j'attends ici assez chill. Yeah. Toi, tu bavardes que tu vas faire des miracles. Moi, je m'en tape sauf si tu me joues comme bavard. Je vous ai laissé jouer, j'étais en défense. Changer de rôle sur le terrain pour mener la cadence. Yeah. Maintenant, je suis là.
Je soupire, je fume mes rêves et je me détends.